hat mir letztens der CFO eine E-Mail geschrieben. Vielen, vielen Dank, da habe ich mich gefreut, weil die haben über 100 Millionen eingespart, weil sie die Rechnung doppelt bezahlt haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es passiert in jedem Unternehmen. Und das ist zum Beispiel so einer unserer Anwendungsfälle, die wir immer ausrollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Celonis ist schon das wertvollste Startup in Deutschland und in dieser Woche hat sich das Münchner Unternehmen noch einmal 1 Milliarde Dollar bei Investoren und Banken besorgt. Das Unternehmen ist damit insgesamt 13 Milliarden Dollar wert. Das sind 2 Milliarden mehr, als es ohnehin schon wert war. Wie man es schafft, innerhalb von nur 11 Jahren ein Unternehmen aufzubauen, zu dessen Kunden heute einige der größten Konzerne der Welt zählen. Wie das Erkennen von Mustern in großen Datensätzen auf einmal zu einem gerade bei Konzernen sehr beliebten Produkt geworden ist. Und warum Data und Process Mining gerade in Zeiten von Krisen mit ihren Lieferengpässen zu einer Schlüsseltechnologie werden können, das bespreche ich heute mit Alexander Rinke. Er ist gerade Anfang 30, Co-CEO und einer der 3 Gründer von Celonis und heute hier bei mir im Studio. Und damit zu meinem Gespräch mit Alex Rinke, der jetzt hier bei mir im Studio vor mir steht. Hallo Alex.
Hi, grüß dich.
Google und Facebook verhängen Einstellungsstopps, die Frühindikatoren von Ökonomen brechen überall ein. Man muss ja schon sagen, die Zeichen stehen auf Krise. Ihr habt diese Woche 400 Millionen Dollar bei Investoren eingesammelt und noch eine Kreditlinie in Höhe von 600 Millionen Dollar noch dazu. Ist das noch unternehmerischer Wagemut oder schon Leichtsinn oder habt ihr einfach, euch komplett von der ökonomischen Entwicklung abgekoppelt?
Ich würde sagen, das ist genau das Gegenteil von Leichtsinn, wir freuen uns erstmal sehr über das Vertrauen und das Interesse der Investoren und natürlich auch, dass wir unsere Kapitalpositionen ausbauen konnten, weil für uns ist es jetzt eine Zeit, die viele, viele Chancen bietet, weil Celonis hilft ja im Kern Unternehmen darin, besser zu werden. Mhm. Prozesse besser zu machen, Lieferketten besser zu managen, auf Dinge wie die Inflation besser zu reagieren. Und deswegen sehen wir eine sehr stark steigende Nachfrage für unsere Produkte. Und gleichzeitig ist es jetzt auch eine gute Zeit, um strategisch zu investieren und sich strategisch weiterzuentwickeln.
Das heißt, Krisenzeiten geben euch eher einen Boost?
Würde ich so sagen, ja. Mhm.
Ihr seid ja das wertvollste Startup, jetzt mit einer Bewertung von, ich glaube, 13 Milliarden Dollar. Ja. Viele können nicht mal ganz unfallfrei erklären, was ihr eigentlich genau macht. Lass uns doch mal, bevor wir dann über eure Gründergeschichte sprechen, nochmal da einsteigen. Ihr arbeitet für viele der größten Unternehmen der Welt. Was genau macht ihr für die?
Richtig. Ja, wir helfen denen eigentlich, ihr Business besser zu managen und ihre Prozesse zu optimieren. Und zwar, wie wir das machen, ist, wir haben eine Technologie. Man muss sich vorstellen, in einem Unternehmen, gerade in einem etwas größeren Unternehmen, ich stelle mir jetzt mal so ein Unternehmen vor mit 1.000 Mitarbeitern oder vielleicht 10.000 oder sogar noch mehr, die haben verschiedene IT-Systeme, die ihnen helfen, ihre Prozesse tagtäglich abzuwickeln. Ja, Einkauf, Personalprozesse, Lieferungen, Kundenservice und so weiter. Und was wir eigentlich machen, ist, dass wir mit Celonis über einem oder mehreren von diesen IT-Systemen Celonis setzen und die digitalen Fußspuren, die in den Systemen entstehen, analysieren, um so ein Röntgengerät zu erzeugen. Wie arbeitet das Unternehmen und kann es optimiert werden? Können wir zum Beispiel unsere Lieferkette besser managen? Bestellen wir Material zu früh oder zu spät? Haben wir in der Buchhaltung Probleme, weil wir Rechnungen doppelt zahlen? Und solche Sachen. Ich kann da gleich ein bisschen ein paar Beispiele erzählen, aber im Prinzip ist es ein digitales Röntgenblick für Unternehmensprozesse und dann liefern wir mittlerweile aber auch eben die Therapie und die Optimierung über unsere Plattform.
Digitaler Röntgenblick, das ist natürlich ein tolles Wort für PR-Präsentationen. Das müssen wir jetzt nochmal genauer verstehen. Vielleicht mal anhand eines konkreten Beispiels. Ich glaube, einer eurer ersten Kunden war Siemens. Vielleicht fangen wir mit denen mal an. Was macht ihr konkret für die und abgesehen von dem schönen Wort, was bringt es den Unternehmen konkret? Vielleicht mal echt in Zahlen, damit man versteht, welchen Impact ihr wirklich habt.
Also Siemens nutzt unsere Lösung ganz breit. Das hat angefangen mit Einkaufsprozessen. Siemens kauft natürlich unglaublich viel Material ein von verschiedenen Lieferanten
überall auf
der ganzen
Welt,
kann man sich vorstellen. Dann ging es darum, die interne Distribution und die interne Supply Chain, also die interne Lieferkette zu optimieren. Das war der zweite große Anwendungsfall.
Okay.
Ja, weil man muss sich vorstellen, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, du kaufst irgendwas bei Siemens in Brasilien, Medizingerät oder so, dann muss ja das Zeug da irgendwie hinkommen.
Mhm.
Das wird von verschiedenen Produktionsstandorten auf der Welt produziert. Dann muss es irgendwo zusammenfließen, dann muss es da hinkommen. Da ist natürlich wahnsinnig viel Optimierungspotenzial, das einfach effizienter zu machen, zu schauen, dass es pünktlich ist, dass es reibungslos abläuft. Siemens hat natürlich auch einfach durch die Historie sehr, sehr viele verschiedene IT-Systeme.
Mhm.
In denen diese Prozesse ablaufen. Und da mittlerweile nutzt Siemens das überall, also immer noch natürlich im Einkauf in der Lieferkette, aber auch im Finanzbuchhaltung, in Vertriebsprozessen, in der Produktion, mhm. also wirklich übers ganze
okay.
Unternehmen weg.
Das habe ich jetzt in der Theorie verstanden, aber ja. nochmal auf meine Frage zurückkommt, was heißt das in Zahlen?
Ja.
Wie groß ist der Impact wirklich? Sind das irgendwie kleine einstellige Prozentzahlen oder welche Dimensionen haben wir da?
Richtig, also es kommt natürlich aufs Unternehmen an.
Bleiben wir bei Siemens.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt speziell zu Siemens was sagen kann, aber ich gebe einfach mal ein Beispiel von einem anderen Unternehmen,
mhm.
was ungefähr so groß ist wie Siemens, ja, aber in einer anderen Branche. Und die haben, da hat mir letztens der CFO eine E-Mail geschrieben, vielen, vielen Dank, habe ich mich gefreut, weil die haben über 100 Millionen eingespart, weil sie Rechnung doppelt bezahlt haben.
Okay.
Das kann man sich gar nicht vorstellen,
nee.
Aber das passiert in jedem Unternehmen. Und das ist zum Beispiel so einer unserer Anwendungsfälle, die wir immer ausrollen. Und das passiert, ne? Also ich stelle mir das jetzt mal so vor, ich kriege eine Rechnung als Unternehmen und die kommt irgendwie zweimal an. Also entweder vielleicht schicke ich eine Kopie an den Auftraggeber und ich schicke die Rechnung zur zentralen Buchhaltung oder so. Und dann kommt die aus irgendeinem Grund zweimal mit leicht unterschiedlichen Daten ins System. Das ist zum Beispiel ein Zahlendreher mit einer Rechnungsnummer oder einmal wird das englische Datumsformat genutzt und einmal das deutsche, obwohl es eigentlich das englische ist. Und ja. irgendwie kommt da ein Fehler ins System. Und dann denkt das System, das sind eigentlich zwei Rechnungen und es wird doppelt bezahlt. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel von ganz, ganz vielen Beispielen. Und da können Unternehmen Millionen sparen. Nur mit diesem einen Anwendungsfall.
Mhm.
Und es gibt natürlich mit Celonis hunderte von Anwendungsfällen, wo wir die Unternehmensprozesse einfach besser machen können.
Mhm. Ich hatte es anfangs gesagt, es fällt echt vielen Deutschen schwer, auch vielen in der Wirtschaft eigentlich im Detail zu erklären, was ihr konkret macht. Trotzdem seid ihr das erfolgreichste Startup in Deutschland. Schmerzt das manchmal, dass man vielleicht selbst gute Freunde nicht so genau verstehen, was man eigentlich macht?
Ja, es ist eigentlich, man muss es so an so Beispielen ganz anschaulich erklären.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, das Thema ist einfach so, mit Unternehmensprozessen beschäftigt man sich jetzt im Alltag nicht unbedingt.
Allein, wenn man das Wort schon hört.
Richtig, ja, dann denkt man so, oh mein Gott, ist das kompliziert. Aber Prozesse sind wahnsinnig wichtig. Ja, weil die sorgen dafür, dass Unternehmen einfach funktionieren. Ja, jeder ist zum Beispiel auch am Unternehmensprozess beteiligt, wenn man irgendwie seinen Telefonanbieter wechselt.
Mhm.
Oder irgendwie im Online was bestellt.
Ja.
Ja, hast du bestimmt auch schon mal gehabt. Online, du hast was bestellt und es kam nicht pünktlich. Wurde irgendwie dreimal verschoben, du warst genervt. Das ist ein Unternehmensprozess. Das ist zum Beispiel ein Prozess, den viele unserer Kunden mithilfe von Celonis optimieren.
Wenn ich an Verspätung denke, denke ich natürlich als erstes an die Bahn und an viele Prozesse, die da nicht funktionieren. Könntet ihr denen auch helfen?
Also die Bahn ist nicht in dem Bereich nicht wirklich Kunde, die sind im anderen Bereich Kunde, weil die Lufthansa zum Beispiel.
Mhm.
Ja, und Lufthansa Cityliner hat zum Beispiel erheblich die sogenannte 3-Minuten-Pünktlichkeit optimiert.
Mit Hilfe
von Celonis. Ja.
Mhm.
Schauen die sich genau an, was passiert eigentlich, wenn die Passagiere weg sind aus dem Flugzeug oder rausgehen, was passiert in der Zwischenzeit, bis die neuen Passagiere wieder reingehen können. Und das konnten sie optimieren, indem sie zum Beispiel gesehen haben, wo gibt es häufige Wartungsfälle, die immer wieder kommen, auf die wir proaktiv reagieren können.
Das hat eure Software ermittelt.
Genau, das ermittelt unsere Software eben aus den verschiedenen Systemen. Ja, das sind ganz viele verschiedene IT-Systeme, in denen diese Daten sozusagen verteilt liegen. Und wir zapfen das an, ne, und analysieren mit diesem Röntgenblick, was passiert da wirklich, wie häufig, wo gibt's Probleme, wo gibt's sogenannte Flaschenhälse, ja, dass es einfach nicht schnell genug geht. Und das sind so wirklich dann so Sachen wie, ja, irgend so ein Ersatzteil für die Kaffeemaschine, was in vielen Flughäfen nicht auf Lager war und deswegen hat sich was verzögert, weil die Wartungschecks nicht richtig ablaufen konnten. Und solche Sachen, die einfach den Ablauf verzögern und dadurch fliegt dann das Flugzeug später los. Mhm. Okay. Und wenn dann ein Flugzeug mal verspätet ist, sind alle nachfolgenden Flugzeuge verspätet. Und so konnte die Lufthansa es eben optimieren. Das ist natürlich auch ein sehr aktuelles Thema, weil aktuell.
Das kann man wohl sagen.
Richtig, genau. Kann man wohl sagen. Und ich meine, ein anderes Beispiel, Lufthansa, was sie jetzt auch machen, das sehr interessant ist, finde ich, die schauen auch, okay, wie können wir optimieren, mit wie viel Benzin die Flieger losfliegen? Weil je mehr Benzin, desto schwerer ist das Flugzeug, desto mehr wird auch verbraucht. Und damit werden sie auch nachhaltiger. Also Prozesse besser machen ist nicht nur gut für den Erfolg des Unternehmens im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im gesellschaftlichen Sinne.
Wenn man über euch liest, das habe ich viel getan, ohnehin schon, jetzt in der Vorbereitung natürlich nochmal. Ihr werdet öfter als sowas wie eine Art neues SAP bezeichnet. Es sollte viel mehr Unternehmen wie Celonis geben, das sind die neuen SAPs. Seid ihr das? Seid ihr ein neues SAP?
Also erstmal, die SAP ist ein wirklich klasse Unternehmen und da ist es natürlich so, dass das ist auch ein deutsches Softwareunternehmen. Das ist natürlich, die beschäftigen sich auch irgendwo mit Unternehmensprozessen, Unternehmensabläufen. Insofern ist da natürlich eine gewisse Ähnlichkeit. Es gibt aber auch ganz viele Unterschiede.
Aber es ist ein großes Softwareunternehmen, ein international tätiges Softwareunternehmen. Richtig. Und wir hatten lange kein so ein Softwareunternehmen. Richtig. Seid ihr das? Seid ihr so eine Art Nachfolger von SAP?
Also Nachfolger von SAP würde ich so nicht sagen, aber wir sind auch wieder ein Softwareunternehmen aus Deutschland mit einem internationalen Anspruch. Und auch mit dem Anspruch, und das beeindruckt mich bei SAP, ich glaube, die sind gerade 50 geworden.
Große Partys gefeiert, genau, 50 Jahre, genau.
50 Jahre. Und das ist doch mal klasse, oder? Also ich finde, es gibt viel zu viele in dem deutschen Unternehmertum der heutigen Zeit immer noch viel zu viel Kurzfristigkeit. Und zwar Unternehmen,
die... Was heißt das? Also junge Unternehmer, Technologiegründer, die dann zu schnell aussteigen?
Genau, also ich weiß noch, als wir angefangen haben, 2011. Und wir waren eigentlich, also wir hatten erstmal gar keine Finanzierung. Wir haben gebootstrapped, nennt man das. Das heißt, wir haben nur aus den Einnahmen das Wachstum finanziert. Und wir waren eigentlich nicht so ein typisches Startup, weil viele der typischen Startups derzeit, da waren so die Vorbilder, irgendwie so diese Firmen, die dann an den amerikanischen Konkurrenten verkauft wurden nach 2 Jahren und die irgendwie haben alle Geld verdient dabei und diese Sachen. Und dieser Gedanke, eigentlich langfristig ein Unternehmen aufzubauen, in erster Linie, weil man damit was schaffen kann, was wirklich einen Mehrwert bietet für Kunden, auch für natürlich Arbeitsplätze schaffen. Wir haben mittlerweile fast 3000 Arbeitsplätze geschaffen und was einfach nachhaltigen Bestand hat.
Und einen Großteil davon in Deutschland, richtig?
Großteil, also Deutschland ist unser größter Markt im Sinne von, also unser größter Markt nicht mehr im Sinne von Absatzmarkt, fast der größte, aber im Sinne von Mitarbeitern ist der größte, weil wir hier auch viel Forschung und Entwicklung machen und so weiter. Mhm. Aber genau, also diese Idee zu sagen, wir gründen ein Unternehmen mit einer langfristigen Ambition durch dick und dünn. Ja, mal läuft's gut, mal läuft's nicht so gut, mal gibt's Herausforderungen. Ich glaube, das ist wichtig, dass es wiederkommt, weil das gab's ja in Deutschland schon mal.
Ja.
BMW, BASF, diese ganzen Firmen wurden ja irgendwann mal gegründet und die hatten alle einen langfristigen, nachhaltigen Anspruch. Und auch im Mittelstand gibt's viele Hidden Champions, die das haben. Aber ich finde, in der Gründerkultur fehlt es noch so ein bisschen. Ja, da gibt's zu viele, die sagen, ja, ich mache das jetzt mal ein paar Jahre und dann gibt's diese Idee vom Serial Entrepreneur. Ja, das ist klasse, aber am schönsten ist doch eigentlich was zu schaffen, was wirklich nachhaltig Bestand hat. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, mehrere Firmen zu gründen, das ist besser als gar keiner, aber ich finde, das ist was man von der SAP lernen kann und das gab es seit der SAP in Deutschland lange nicht mehr. Das muss man so sehen. Ja.
Wir kommen gleich auf eure Gründergeschichte. Ich würde gerne für einen Moment nochmal bei SAP verweilen. SAP hat ja im vergangenen Jahr euren Konkurrenten, das Berliner Startup Signavio, gekauft. Gab es aus Waldorf eigentlich schon mal ein Übernahmeangebot für euch?
Dazu kann ich natürlich nichts sagen, aber wir, die SAP...
Also ist das kein Nein?
Es ist, ich kann zu sowas grundsätzlich keinen Kommentar, das ist auch kein Ja. Also ich zu Übernahmen, diesen ganzen Sachen, das weißt du ja auch, kann ich natürlich nichts sagen, weil
dann komme ich nach Hause
und dann kommt unser Legal Team oder irgendeiner gibt mir einen auf den Deckel, weil ich wieder irgendwie irgendwas, also da habe ich ganz schlechte Anweisungen.
Versuchen wir es nochmal anders, auf einer abstrakteren Ebene. Aber ihr hattet schon eine ganze Reihe von Übernahmeangeboten.
Wie gesagt, sage ich nichts dazu, wir haben Spaß dran, machen, was wir machen, und ich glaube, wir machen es ganz gut.
Dann nochmal anschließend vielleicht auf das Thema, was wir vorher besprochen hatten. Du hast ja ein sehr starkes Plädoyer auch dafür gemacht, einen dauerhaften Wert zu schaffen. Warum habt ihr dann nie, also hypothetisch, wenn mal jemand gefragt hätte, sagst du ja tendenziell eher nein, du möchtest einen langfristigen Wert schaffen. Warum eigentlich? Also was treibt dich da an? Was treibt euch da an?
Also ich sag mal so, die Idee, was uns eigentlich antreibt, und das ist seit 11 Jahren genau das Gleiche. Wir haben einfach Spaß dran. Es ist einfach so. Ja, uns macht es einfach Spaß, das zu machen. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Ich finde, es ist ein Riesenprivileg. Wir haben wahnsinnig viel Glück gehabt, dass man in so jungen Jahren sein eigenes Unternehmen führen kann und ausbauen kann. Und man lernt meistens am meisten aus seinen Fehlern. Ja? Also es ist nicht so, dass wir alles richtig gemacht haben. Aber das ist einfach eine Leidenschaft. Mhm. Und ich glaube, die Leidenschaft, die führen wir jeden Tag so aus. Ja? Und das ist eigentlich das, was uns antreibt.
Du hast gerade über Fehler gesprochen. Was war so rückblickend unternehmerisch vielleicht der größte Fehler?
Also wie gesagt, ich glaube, man lernt am meisten aus seinen Fehlern. Ich glaube, wir haben über die Jahre natürlich ganz viele Fehler gemacht. Ja? Wir haben vielleicht mal einfach waren wir vielleicht zu langsam in einem Bereich, zu schnell. Wir haben gemerkt, ja, wir haben ein Produkt entwickelt, was so vielleicht nicht passt. Und also es gibt, es ist nicht so, dass ich eine Sache sage, oh Mensch, da ärgere ich mich heute noch drüber, sondern ganz im Gegenteil. Man muss einfach neugierig sein und kontinuierlich schauen, was funktioniert nicht, was kommt wirklich an. Man muss es probieren. Zum Beispiel, als wir angefangen haben, haben wir sofort angefangen, mit Kunden zu sprechen. Wir haben nicht irgendwie im Vakuum ein Produkt entwickelt. Gut, lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir keine Finanzierung hatten. Deswegen mussten wir natürlich direkt an die Kunden ran. Aber so diese Sachen sind einfach unglaublich wertvoll, ja, dass man von Anfang an immer iteriert, sagt man. Ne? Also immer sozusagen Iteration nach Iteration sich weiterentwickelt. Und ich glaube, so wird man einfach immer besser.
Ja. Lass uns über die Zeit sprechen, als alles anfing. Ja. Zelonis ist sozusagen aus einer Studentenbude heraus entwickelt worden. Ihr wart vorher in einer studentischen Unternehmensberatung und irgendwie ist es da entstanden. Was war so der Moment, als klar war, hey, wir haben da was, da könnte man was draus machen?
Genau, also wir haben damals in der studentischen Unternehmensberatung im Prinzip, ist es ja so eine Art Freelancing für Studenten. Also man kann als Student halt so ein bisschen nebenbei.
Aber mit echten Cases und echten Unternehmen.
Genau, echten Cases, echtes Unternehmen und damit verdient man auch echtes Geld. Also als Student kann man da seine Studentenkasse ganz schön aufbessern. Und es war so, ich war in Paris, hab mein Auslandssemester gemacht, kam zurück und Paris ist ziemlich teuer und muss ich mir ein paar Projekte suchen. Und eins dieser Projekte, da ging es eben darum, bei Bayerischen Rundfunk die IT-Service-Prozesse zu optimieren. Und wir hatten eigentlich keine Ahnung von IT-Service-Prozessen und auch nicht wirklich viel Ahnung vom Bayerischen Rundfunk. Und die wollten halt zum Beispiel die Lösungszeit verringern. Also die haben ja auch Redakteure, ne, wie ihr. Und stell dir vor, irgendeiner hat ein Problem mit seinem Laptop, ruft bei der Hotline an. Wie lange dauert das, bis das Problem gelöst ist? Und die haben gesagt, wir wollen über 80% der Probleme innerhalb von 24 Stunden lösen. Ob das jetzt komplexe Probleme sind oder einfache Probleme, völlig egal. So, und ich glaube, Durchschnitt bei komplexen Problemen hat es Tage gedauert vorher. Und dann haben wir gesagt, okay, wie gehen wir das Ganze an? Und da haben wir uns erinnert an eine Vorlesung, wo der Professor so eine Seitennotiz gemacht hat über Will van der Aalst. Und Will van der Aalst ist ein Professor, der hat ein Paper geschrieben, schon vor über 20 Jahren, zum Thema Process Mining. Und die Idee ist eben aus den digitalen Spuren, also ich stelle mir das so vor, IT-Service-Prozess, jemand ruft bei der Hotline an, dann gibt es ein Ticket, kennst du sicher auch. Oder? Das Ticket wird entweder direkt gelöst, wird es weitergeleitet, dann wird nochmal eine E-Mail geschrieben. So diese ganzen Daten sind ja irgendwo da und daraus die Prozesse zu extrahieren, um zu schauen, können wir uns besser aufstellen, gehen die Tickets immer direkt in den richtigen Fachbereich und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, Mensch, diese Process-Mining-Idee, die ist doch eigentlich perfekt für unser Projekt. Und dann haben wir einfach mal einen Prototypen gebaut. Und dann weiß ich noch, der Prototyp war natürlich überhaupt nicht so leistungsfähig wie das, was wir heute hatten. Also das war wirklich ein Prototyp. Aber der hat eben diese Prozessbilder ausgespuckt. Und die Prozessbilder man kennt ja so Prozessbilder vielleicht, ne, wo man so die ganzen Boxen sieht und sieht, wie so ein Prozess abgebildet ist. Das kennt man so von Soll-Prozessen. Mhm. So stellen wir uns das vor. Man kennt es aber nicht von Ist-Prozessen. So passiert es wirklich.
Das ist oft anders, als man sich es vorstellt.
So oft ist es anders, als man sich vorstellt, genau. So ist optimal und so ist es wirklich. Ja. Ne? Und diese Bilder haben wir dann mal mitgebracht zu so einem Workshop. Wir hatten einen Workshop mit verschiedenen Leuten da vom Bayerischen Rundfunk und haben die Bilder mitgebracht. Und wir haben die an die Wand gehängt. Also die ganze Wand war sozusagen tapeziert mit, das sind eure echten Prozesse. Das passiert, wenn einer ein Problem hat mit seinem Laptop, das passiert, wenn einer... So, das ist wirklich, was im Unternehmen abläuft. Und die sind vor lauter Begeisterung gar nicht mehr aus dem... Raum gelaufen. Ja, die waren so begeistert.
Und ihr wart damals zu dritt, ne?
Wir waren zu dritt, genau. Mhm. Basti, Martin und ich. Und ich bin Mathematiker, der Basti ist mehr so Business, hat BWL und Finanzmathe studiert und der Martin ist wirklich Informatiker. Und dann haben wir gesehen, wie so ein Aha-Moment bei den Leuten passiert. Mhm. So arbeiten wir wirklich, so können wir es besser machen. Und auch da kommen dann so Studenten und wollen die helfen, die Prozesse zu verbessern. Da denken natürlich erstmal manche Leute, jetzt wollen die uns hier erzählen, wir machen das seit 20 Jahren, ne? was wollen die uns denn jetzt erzählen? Aber als wir ihnen einfach mal gezeigt haben, so läuft es bei euch, natürlich ohne Person, voll anonymisiert, ne? So läuft es bei euch. Und die haben plötzlich selber an Lösungen gearbeitet. Die haben zusammengearbeitet. Die ganzen verhärteten Fronten waren weg. Und da haben wir gemerkt, diese Technologie hat so ein wirklich disruptives Potenzial.
Okay, und dann seid ihr da raus abends und habt gesagt, okay, jetzt geht's los.
Ja, und dann haben wir gesagt...
Wie lief das? Also geht man dann ins Brauhaus und stößt drauf an.
Ja, der Basti sagt zu mir, das könnte doch jedes Unternehmen gebrauchen. Und da sage ich, ja, es stimmt eigentlich. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also es geht natürlich dann über mehrere Tage, aber dann haben wir irgendwann gesagt, ja, dann probieren wir es doch einfach mal. Ne?
Ja.
Und der zweite Kunde war Siemens dann. Und das war natürlich dann für uns ein Riesenerfolg. Und Siemens, das war auch ganz lustig. Da hatten wir einen Freund, der ist immer noch ein Freund, der Stefan. Und Stefan hat ein Praktikum bei Siemens gemacht. Hm. Den kannten wir aus dem Studium. Und dann haben wir dem Stefan gesagt, Stefan, du musst uns da mal einen Termin besorgen. Wir wollen hier was mit Prozessen machen und Siemens hat ja ganz schön viele Prozesse. Er sagte, ich habe doch gestern erst angefangen. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt einen Termin besorgen kann. Gib mir mal noch ein paar Tage. Und da haben wir ihn alle paar Tage wieder genervt. Und irgendwann hat er uns einen Termin bei seinem Chef besorgt. Und der fand es super und der hat es dann auch mal ausprobiert. Und dann haben wir, und das ist ja so ein bisschen die Frage, wie gewinnt man dann so Unternehmen als Kunden? Und dann haben wir noch was Lustiges gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, da haben wir alles Mögliche probiert. Wir sind auf Messen gegangen. Wir haben immer als erstes den Stand aufgebaut und als letztes wieder abgebaut, weil es war Bootstrap, das heißt, jeder Euro hat gezählt. Ne? Und irgendwann haben wir dann gemerkt, man kommt nicht so gut an die Entscheider ran in dem Unternehmen. Ne? Also die Vorstände und so weiter. Wie kommt man jetzt an die ran? Und dann haben wir angefangen, handschriftliche Briefe zu schreiben. Weil, ich meine, es ist bei dir wahrscheinlich nicht anders. Stell dir vor, im Sekretariat kommt ein handschriftlicher Brief an. Ich meine, das war natürlich jetzt noch vor Remote Work. Dann traut sich der Sekretär oder die Sekretärin natürlich nicht, den in den Müll zu schmeißen, weil es könnte ja persönlich sein. Keine Ahnung, Schwiegermutter, Frau, Mann, was auch immer. Und dann wurden die Briefe tatsächlich durchgestellt und dann haben sich ein paar bei uns gemeldet und so haben wir die nächsten Kunden gewonnen. Also wir haben wirklich am Anfang viel... kreative Sachen gemacht, um Kunden zu gewinnen und dadurch auch mehr darüber verstanden, okay, was sind eigentlich in einem Unternehmen die besten Anwendungsbereiche für unsere Technologie? Welche Systemschnittstellen müssen wir entwickeln? Du hast SAP angesprochen, es gibt natürlich auch viele andere. Wie müssen wir die Plattform so entwickeln, dass sie wirklich dem Endnutzer was bringt? Also da haben wir natürlich dann in den ersten Jahren, und das ist auch immer noch so, aber natürlich unglaublich viel gelernt, um so diesen, man sagt so auf Englisch, Product Market Fit, also um wirklich ein Produkt zu haben, was für den Markt gut passt.
Hm. Es gibt auch die Erzählung, also apropos Kunden und Partner, finde, es gibt die Erzählung, dass ihr SAP-Gründer Hasso Plattner vor einigen Jahren so lange aufgelauert habt, bis er euch die Chance gegeben hat, eure Technologie zu präsentieren. Stimmt das? Und wie ist das abgelaufen? Wie war dieses Treffen?
Ja, das stimmt. Das war wirklich ganz lustig. Da, also klar, natürlich, die SAP ist natürlich... im ERP-Bereich mit Abstand der Weltmarktführer und wie gesagt auch ein total beeindruckendes Unternehmen. Und somit war das natürlich schon immer ein Vorbild. Und es war natürlich auch klar, wie relevant das für uns ist. Mhm. Und deswegen, ja, dann habe ich irgendwie gehört, dass der Hasso Plattner in der Nähe von Potsdam eine Rede hält. Und dann bin ich da einfach mal hingegangen und
Der
ist ja da irgendwie verschwunden.
Er ist ja nicht der zugänglichste Typ so.
VIP-Bereich, also zu mir war er wirklich sehr nett. Mhm. Ich hatte so Screenshots, also so Grafiken von unserer Software ausgedruckt, weil ich habe gedacht, er ist auch Produktmensch, der will bestimmt sehen, wie das wirklich funktioniert und nicht so eine theoretische Erläuterung. Und dann bin ich dahin und dann ist er verschwunden irgendwo in seinem VIP-Bereich und irgendwann ist er rausgekommen, weil er einen Stein im Schuh hatte. Und dann stand ich da, ne? Und dann habe ich gesagt, Herr Plattner, ich muss Ihnen mal ganz kurz was zeigen und habe ihm die Screenshots gezeigt. Und der fand es cool und hat dann so ein paar, uns ein paar Leuten einfach vorgestellt bei SAP und so haben wir dann eine gute Partnerschaft entwickelt. Ich meine, das mache ich heute noch so, ne? Also wenn ich auf einem Event bin mit irgendwelchen Geschäftsführerveranstaltung oder so, dann laufe ich nicht mehr mit Screenshots, aber immer noch mit meinem iPad rum und jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, der muss kurz eine Demo sehen. Ich habe gleich auch eine für dich, wenn du Lust hast.
Ja, ich bin absolut gespannt. SAP ist dann ja 1988 an die Börse gegangen. Wann ist es bei euch soweit?
Auch dazu kann ich natürlich nichts sagen. Wir können uns das gut vorstellen, das irgendwann mal zu machen. Aber im Sinne der Langfristigkeit ist es natürlich auch so, dass wir sagen, das muss der richtige Zeitpunkt sein, das muss das richtige Marktumfeld sein, weil auch im Börsengang, ja, das muss man auch wieder richtig verstehen, genauso wie auch eine Finanzierungsrunde gestern, diese Sachen sind Meilensteine, die einem beim Unternehmensaufbau einfach weiterhelfen, aber die sind nicht die Destination. Mhm.
Im richtigen Marktumfeld ist jetzt gerade nicht so richtig. Schließt es auch für nächstes Jahr aus?
ich kann, wie gesagt, dazu nichts sagen. Ich glaube, aktuell ist einfach ein bisschen unklar, was passiert. Wenn man keinen Zeitdruck hat, warum sollte man jetzt heute an die Börse gehen? Das macht eigentlich keinen richtigen Sinn, weil, wie gesagt, es ist aktuell einfach ein bisschen unklar, was passiert in der Gesamtwirtschaft. Mhm. Ich glaube, das kann einem keiner so richtig sagen.
Wir hatten über eure große Finanzierung gesprochen und deswegen habt ihr nicht so einen riesigen Zeitdruck. Was macht ihr denn konkret mit dem ganzen Geld? Das ist ja dann insgesamt über 1 Milliarde, die da zusammenkommt. Was passiert damit?
Ja, also was wir eigentlich machen, ist einerseits investieren wir natürlich in unsere globale Marktposition und auch in Forschung und Entwicklung. Das ist aber eigentlich die Hauptidee von dem Geld ist einfach strategische Optionen zu haben.
Also Übernahmen.
Zum Beispiel.
Was wäre denn interessant als Übernahme? In welche Richtung? Unternehmensnamen.
Also, ein bisschen abstrakter zu antworten.
Ja.
Die Chance für uns ist riesig. Es gibt unglaublich viele Anwendungsfälle im Unternehmen. Mhm. Ich glaube, dass die Marktbewertungen für Technologieunternehmen sind unter Druck. Ja, das ist auch klar. Und da könnten sich spannende Optionen ergeben. Mhm. Wie das genau aussieht, kann man schwer sagen.
Aber in welche Richtung so ein bisschen? Naja, wir haben
ja zum Beispiel schon 3 Akquisitionen gemacht, ne, die letzten anderthalb Jahre. Und das waren immer eigentlich Teams und Technologien, die gut zu unserer Plattform gepasst haben, die wir sehr gut integrieren konnten in unsere Plattform, wo wir gesagt haben, da können wir dem Kunden einen Mehrwert liefern und das alles selber zu bauen, würde zu lange dauern. Das sind aber wichtig, da geht es nicht darum, irgendwie Umsatzströme zu kaufen, zumindest in der Regel nicht, weil wir wollen ja eine Plattform aufbauen, die einfach immer besser wird. Und da gibt es eben wahnsinnig schlaue Teams, zum Beispiel ein Team aus Athen, was wir übernommen haben, die haben wirklich eine Weltklasse-Technologie gebaut im Echtzeit-Datenbereich. Also da geht es dann darum, im Process Mining und Execution Management, nicht nur, was ist denn so bis gestern passiert oder bis vor 2 Stunden, sondern was passiert jetzt gerade in Echtzeit.
Okay.
Damit ich zum Beispiel eine Lieferkette in Echtzeit optimieren kann. Da müssen ganz viele Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden. Und so können wir das Unternehmen in Echtzeit intelligent steuern. Mhm. Und das war zum Beispiel einfach ein Team, das hat sich seit Jahren damit beschäftigt. Es hatte da eine gute Kundenbasis in dem Bereich, wirklich Weltklasse-Technologie. Und wir haben sie überzeugen können, dass wenn sie Teil von Celonis werden, können wir beide gemeinsam mehr erreichen. Hm. Und wenn solche Möglichkeiten sich ergeben, sind wir darauf vorbereitet. Finde ich es auch nicht schlimm. Aber darum, das war ein großes Argument, um einfach zu schauen, wir wollen eine starke Kapitalposition haben.
Hm. Man hat es ja gerade an meinen Fragen auch gemerkt, es gibt einfach bestimmte Sachen, die wollt ihr nicht sagen. Und das gilt auch für die Details aus eurem Unternehmen, über euer Geschäft.
Celonis hat seit 2017, wenn ich richtig geschaut habe, keine Bilanzen mehr veröffentlicht, obwohl in Deutschland eine Transparenzpflicht gilt. Warum macht ihr das nicht?
Also ich meine, da muss man ja ein bisschen auch den kompletten Kontext, 360 Grad.
Ich hatte gehofft, dass du den jetzt gibst, den Kontext.
Genau. Also es machen 200.000 Unternehmen in Deutschland, nicht von 1,4, habe ich das mal Handelsblatt gestern
gelernt.
Aber
wie viele sind davon 13 Milliarden wert?
Ich glaube, mehr als man denkt. Also es gibt viele große, die das nicht machen. Und da geht es einfach darum, wir sind der Meinung, dass es im internationalen Wettbewerb diese Bundesanzeigerpflichten in Deutschland einfach nicht sinnvoll sind. Ja, natürlich alle Investoren, die jetzt investiert haben, alle Banken und so weiter, alle unsere Geschäftspartner bekommen natürlich einen Einblick in unser Business, und das ist auch gut so.
Mhm. Aber was ist an den Zahlen von 2018 so kritisch, dass das keiner sehen darf? Das muss ich nochmal verstehen.
Es gibt in ganz den meisten anderen Ländern diese Veröffentlichungspflichten nicht. Für private Firmen Bilanzen und GOV öffentlich zu machen, das ist einfach völlig exotisch.
Total. Aber die Argumentation ist ja auch, dass es euch gewisserweise schaden kann im Wettbewerb. Das fand ich ein interessantes Argument, aber das würde ich gerne verstehen, inwiefern das wirklich schadet. Also was ist sozusagen eine Information, die man da draus lesen könnte, die dem Wettbewerb einen unfairen Vorteil geben könnte?
Naja, also wir müssen jetzt nicht drüber diskutieren, was in den Geschäftszahlen drin ist. Das weißt du ja selber. Wie gesagt, wir halten diese Regelung für nicht sinnvoll. Ganz viele Unternehmen machen das nicht und wir sind eins davon.
Wir hatten anfangs über die Krise gesprochen, in der die Startups.
Übrigens, das gilt auch für viele Hidden Champions. Ne? Also, aber ich weiß nicht, warum jetzt alle das im Kontext des Lotus aufbringen. Aber
ihr seid auf der großen Bühne, ihr seid das wertvollste deutsche Startup, da schauen halt alle genau hin. Das ist so. Das wird auch nicht besser, um das mal schon ankündigen zu dürfen. Die Bühne ist groß, die Bühne ist hell, da werden halt alle Seiten ausgeleuchtet.
Ja, super.
Aber schauen wir mal auf die Branche insgesamt. Wir haben anfangs kurz drüber gesprochen, die Krise. Bei einigen Startups, Bewertungen sind zusammengebrochen, einige müssen Mitarbeiterinnen gehen lassen. Was ist deine Erwartung für die Technologiewirtschaft? Was wird passieren in den nächsten Monaten? Wird es jetzt doch so ein Tal der Tränen geben? Es wird sogar von einem Startup-Winter gesprochen. Besonders düster sieht es bei Fintechs aus. Was erwartest du von den nächsten Monaten?
Ich glaube, also erstmal grundsätzlich, ich bin Experte im Bereich Unternehmenssoftware, Process Mining, Execution Management. Ich bin kein Makroökonom. Ne? Trotzdem beschäftige ich mich natürlich mit dem Thema. Ich glaube, dass in den letzten Jahren, und das ist ja häufig so, ne? Es ist immer so ein Zyklus. Und in den letzten Jahren wurde teilweise vielleicht ein bisschen undifferenziert vorgegangen bei gewissen Investitionen. Und jetzt haben sich natürlich auch zum Beispiel das Zinsumfeld verändert, es hat sich vielleicht ein bisschen das Nachfrageumfeld verändert.
Darf ich das kurz mal übersetzen? Also in den letzten Jahren wurde auch viel Quatsch finanziert.
Das kann ich so nicht sagen, aber ich glaube, es war einfach am Ende des Hype-Cycles. Also grundsätzlich sind Investitionen in Startups immer sehr gut. Ja? Das finde ich immer gut, und auch volkswirtschaftlich ist es jetzt nicht kritisch, wenn, und da können auch nicht alle funktionieren, ne? By the way. Aber es war schon so, dass das Finanzierungsumfeld einfach extrem heiß war, weil einfach so lange eine praktische Nullzinspolitik betrieben wurde. Das heißt, es war einfach unglaublich viel Liquidität im Markt. Das gilt übrigens nicht nur für Startups. Es ist ja nicht nur so, dass Startup-Bewertungen runtergegangen sind. Es sind auch Aktienmärkte allgemein runtergegangen. Ja, also es war einfach insgesamt eine gewisse, also Assets wurden einfach sehr hoch bewertet. Ja, das ist einfach so. Und da führt jetzt zu einer gewissen Balancierung. Ne? Man muss sagen, auch viele der Bewertungen sind immer noch nicht unter dem Niveau vor 3-4 Jahren, die sind nur unter dem Niveau von vor 1-2 Jahren. Ja? Und das ist eigentlich ein natürlicher Prozess im Markt. Also wenn man sich die Märkte mal über 100 Jahre anschaut, ist es ein natürlicher Prozess. Mhm. Und das ist auf der einen Seite natürlich eine Herausforderung, auf der anderen Seite aber auch eine Chance. Ja, also man sieht es häufig, dass in diesen Phasen auch häufig die besten Innovationen entwickelt wurden. Und ich glaube, das ist insbesondere auch für
Deutschland. Warum ist das so? Darf ich da mal nachhaken? Das ist ein interessanter Gedanke. Warum ist das so, dass in schwierigen, wirtschaftlich schwierigen Zeiten die größten Innovationen entwickelt werden?
Na gut, ich glaube, es sind ein paar Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass Talent konzentriert wird, um Themen, also Talent, was vielleicht vorher in Themen geflossen ist, und Zeit, die eigentlich keine wirkliche wirtschaftlich nachhaltige Substanz hatten. Mhm. Das fließt jetzt sozusagen in andere Bereiche. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass, glaube ich, eine gewisse Ressourcenknappheit auch Innovation fördert. Es war bei uns zum Beispiel auch so, dass wir, und da müssen wir jetzt auch, wo wir eine viel größere Kapitalposition haben, haben wir gerade drüber besprochen, auch weiterhin aufpassen. Weil zum Beispiel diese Idee mit handschriftlichen Briefen, ja, die ist auch ein bisschen aus der Ressourcenknappheit geboren. Wenn wir jetzt irgendwie Millionen Marketingbudgets hätten, hätten wir das vielleicht nicht gemacht. Und ich gebe dir ein anderes Beispiel, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, Google. Ja. Google hat ja dieses Modell erfunden, wie Werbung bepreist wird, ne, mit so einem Auktionsmodell. Und dieses Modell wurde in den frühen 2000, also nach der Dotcom-Bubble, entwickelt, weil sie einfach unter Druck waren, irgendein Geschäftsmodell zu haben.
Als die Investoren unruhig wurden.
Ja, genau. Und wenn ich mir jetzt überlege, vor 2-3 Jahren, das Google von vor 2-3 Jahren, die hätten wahrscheinlich gesagt, Monetarisierung ist irgendwie uncool. Sowas brauchen wir überhaupt nicht. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Also ich glaube, dass das hat sich immer wieder gezeigt. Das glaube ich nicht, sondern es ist datengetrieben Wahrheit. Auch zum Beispiel diese ganze E-Commerce, B2B, also dass Unternehmen online ihre Sachen verkaufen. Das ist nach der Finanzkrise wirklich durch die Decke gegangen. Hm. Also diese Phasen, diese Krisenphasen haben immer große Chancen. Das ist
interessant.
Auch.
Darf ich da kurz einhaken? Ja. Du sprichst von verschiedenen Phasen. Jetzt ist wieder eine Krise, wie tief sie, intensiv und wie lang sie wird, das Mensch. Werden wir sehen, das kann kein Mensch sagen. Nein. Aber was für eine Phase beginnt jetzt?
Also es beginnt eine Phase mit weniger Liquidität im Markt.
Mhm. Und welche Technologien werden jetzt wichtig? Also was sind die Ideen, die jetzt groß werden in den nächsten Monaten und Jahren?
Also ich hoffe zum Beispiel Celonis, ja, weil wir natürlich helfen, mit der Ressourcenknappheit besser umzugehen, indem man eben zum Beispiel Rechnungen nicht doppelt zahlt, indem man seine Lieferkette besser managt und so weiter. Deswegen sehen wir uns da in einer sehr guten Position.
Das sagen ja viele. Es heißt ja immer wieder, die nächste Stufe der Digitalisierung ist jetzt die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Automatisierung von Produktionsanlagen und so weiter. Und da könnte jetzt Europa, vor allem Deutschland, eine ganz große Rolle spielen. Du hast ja nun einen sehr, sehr breiten Blick international, weil du auch viel deiner Zeit in den USA verbringst. Mhm. Stimmt das eigentlich wirklich? Ist das vielleicht sogar mittlerweile mehr als eine Chance? Weil ich habe immer das Gefühl, seit einigen Jahren wird darüber gesprochen, es ist immer sehr theoretisch und dann wird immer Celonis als das Beispiel genannt. Aber kommt da jetzt ganz viel nach, was man sieht, oder bleibt es für den Moment eine Hoffnung?
Also ich glaube, dass Europa und auch Deutschland natürlich, dass unglaublich viel hier passieren wird in den nächsten Jahren. Bin ich fest von überzeugt.
Woran machst du das fest?
Ich merke einfach, ich meine, es rufen mich ja auch häufig Leute an und sagen, hey, willst du vielleicht bei uns investieren oder hast du eine Idee für uns oder möchtest du ein bisschen Mentoring machen und so. Ich mache das auch gern. Und ich merke, dass es mittlerweile in jeder größeren europäischen Stadt, nehmen wir mal die europäischen Hauptstädte, in Deutschland gibt es Berlin, natürlich auch München und so weiter, ne? Aber zum Beispiel Madrid, Athen, Prag, natürlich London, also Paris, gibt es einfach ein Startup-Ökosystem, was vor 10 Jahren einfach so noch nicht
war. Okay, aber haben diese Startup-Ökosysteme irgendeine Besonderheit oder ist das irgendwie das gleiche wie in den USA und wie in China, nur in klein?
Ich würde sagen, die sind etwas weniger konsumentenorientiert, ein bisschen mehr, wie du sagst, Geschäftsprozess B2B-orientiert. Also zum Beispiel eigentlich, es gibt im Bereich Process Mining, wir sind natürlich mit Abstand der größte Player in dem Bereich, aber alle anderen Player sind europäisch. Ja. Das ist einfach so, dass wir hier einen größeren Fokus auf diese Dinge haben und ich glaube auch, dass Covid geholfen hat. Also wir zum Beispiel damals, ich weiß es noch, als wir unsere erste Finanzierungsrunde gemacht haben, 2015 haben wir es vorbereitet, 2016 abgeschlossen, da haben die Westküsten-Investoren gar nicht richtig mit uns geredet. Die haben sich gedacht, was, 3 German guys, Business Processes? Sounds like a sleeping pill, ja? Was wollen wir denn damit, ja? Und dann sind wir da rüber geflogen, da kamen wir wirklich an, so wie die, wurden da so ein bisschen, also ich würde sagen, jetzt nicht herzlich empfangen. Heute machen Leute aus der ganzen Welt Finanzierungsrunden über Zoom, die alle, wenn man jetzt mit allen Westküstenfonds spricht, die sind excited about the opportunity in Europe, ja, wir wollen in Europa investieren, Europa hat so viel Talent und das stimmt auch. Und ich glaube, dass wir auch mittlerweile, Celonis ist ein Beispiel davon, aber auch mehrere Unternehmen haben, die schon weiter sind als die Startups und die auch wieder das zurückgeben und die auch so ein bisschen vielleicht Anregungen geben können, wie man es machen kann.
Also im besten Sinne ein Ökosystem.
Und ich glaube, da entsteht ein Ökosystem und ich glaube, dass eben auch Covid die Location-Frage demokratisiert hat. Und ich glaube, dass wir wahnsinnig viel Talent hier haben und ich glaube, das ist eine Riesenchance.
Du bist, ich hatte es ja schon gesagt, einen großen Teil deiner Zeit in den USA. Wie kam es eigentlich dazu?
Ich bin eigentlich mehr in Deutschland als drüben, aber ich bin viel auch drüben, weil einfach das so ein großer Markt für uns ist.
Und okay, ist rein geschäftlich?
Rein geschäftlich,
okay. Ja. War Unternehmertum eigentlich schon immer dein Plan oder seid ihr da damals einfach in der Zeit, über die wir sprachen, zufällig reingerutscht?
Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht mein Plan.
Was war der Plan?
Gute Frage. Ich hatte eigentlich keinen. Mein Vater war eine Versicherung. Der fand immer super, wenn es super gefunden, wenn ich in eine Versicherung gegangen
wäre. Das heißt, Mathematik war irgendwie schon immer das Thema in der Familie?
Nee, gar nicht. Eigentlich Jura war. Also okay. Mein Vater ist Jurist und hat dann in einer Versicherung gearbeitet.
Und wie kam es dann zur Mathematik?
Also es war so, dass es war wieder so ein bisschen eine Leidenschaftssache. Ich war eigentlich in Mathe nie so interessiert, bis ich dann im Abitur eine wirklich gute Mathelehrerin hatte.
Okay.
Frau Wuttke, ich hoffe, das darf ich so sagen. Und die hat es einfach so gut erklärt, dass mich das richtig begeistert hat.
Was war faszinierend? Was hat dich auf einmal fasziniert an Mathe?
Also was mich an Mathe nicht dann fasziniert und immer noch fasziniert ist, was für eine unglaublich tiefe Erkenntnis man gewinnen kann, ohne eine einzige Annahme zu treffen. Es ist sozusagen die einzige annahmefreie Wissenschaft, die zu also wir fliegen Flugzeuge wegen Mathematik. Wir fliegen zum Mond wegen Mathematik. Also natürlich nicht nur wegen Mathematik, aber ohne Mathematik wird es nicht gehen. Wir haben Computer, wir haben diese ganzen Möglichkeiten und die Mathematik ist die Grundlage dafür und sie kommt komplett ohne Annahme aus. Und ich finde es einfach unglaublich, welche Gedankenkonstrukte man präzise formulieren und entdecken kann, ohne eine einzige Observation. Theoretisch könnte man komplett blind sein, noch nie was gesehen haben und so weiter und höhere Mathematik betreiben. Und das hat mich fasziniert und dann war irgendwann mal ein Matheprofessor bei uns in der Schule und hat über das Mathestudium geredet. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist ja total super. Und dann habe ich Mathe studiert und in München. Und dann weiß ich noch, kam ich an die TUM und dann ist der Slogan der TU München.
Das ist die TU München, genau.
Genau, die TU München. Und der Slogan war die unternehmerische Universität. Und das fand ich auch irgendwie cool. Ja. Und dann hat man in diesem, also ich hatte dann nicht den Plan, Unternehmer zu werden, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich Mathe weitermachen. Also ich wollte nach meinem Bachelor eigentlich meinen Master machen, hatte mich auch schon beworben und hatte auch schon verschiedene Zusagen. Aber dieses Unternehmerische ist ein bisschen hängen geblieben. Und man hat an der TU dann auch so Vorlesungen, innovative Unternehmer. Da kommen dann Unternehmer und reden über das Unternehmertum und machen dann so, also es ist so eine Vorlesungsreihe, wo zu jeder Vorlesung ein anderer Unternehmer kommt. Und da wird man irgendwie so ein bisschen unternehmerisch inspiriert. Heute ist es, glaube ich, noch viel stärker mit der Unternehmertum und allem, was dort gemacht wird. Und ich glaube, dass diese Frühprägung, Mathematiker in gewisser Weise ein bisschen durch die Uni auch unternehmerisch angefixt wird. Das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir mit der Entscheidung auch sehr komfortabel waren. Mhm. Aber man muss ja auch sehen, im Nachhinein ist es immer so einfach, zu sagen, ja, wir haben halt eine Firma gegründet, weil wir waren super jung und wenn es schiefgegangen wäre, hätten wir halt wieder studiert. Aber es ist natürlich aus der Situation relativ gesehen trotzdem eine sehr große Entscheidung. Ja, also in der Situation, wo man verschiedene Optionen hat, wo man
die anderen alle bei McKinsey anfangen.
Sozusagen oder irgendwie ihren Master machen an einer renommierten Universität und so. Und da ist, glaube ich, das ist in Deutschland insgesamt wichtig, dass es einfach eine gute Sache ist, das mal zu versuchen. Und wenn es scheitert, ist es auch eine gute Sache.
Und was war der entscheidende Punkt, weil das ist ein Thema, was wir hier im Podcast auch mal wieder diskutieren. Was hat dich sozusagen dazu gebracht, darüber nachzudenken, dann auch ein Unternehmen zu gründen? War es dann tatsächlich die der Kontakt mit Unternehmerpersönlichkeiten inspiriert zu werden, das versucht ja die TU München sehr intensiv.
Ja, es zum Beispiel war ein Vortrag vom Brainlab-Gründer bei einer Uni. Mhm. Und ich fand den wahnsinnig spannend.
Brainlab produziert ja so Geräte für Gehirnchirurgen.
So Medizingeräte, genau. Ja. Und das hat eben auch ein Unternehmer aufgebaut und hat eine ganz verrückte Story auch mit Ups und Downs und hat das so ganz offen erzählt. Und das war zum Beispiel ein so Moment, wo ich mir gedacht habe, Mensch, eine Person, die vielleicht vor 20, 30 Jahren genauso hier gesessen hat und von nichts eine Ahnung hat, hat es einfach mal versucht und es hat geklappt. Und wie gesagt, da gehört viel Glück dazu, aber wenn es nicht versucht, dann fordert man das Glück auch nicht heraus. Ne? Und ich glaube, das ist eben wichtig. Ja.
Wenn man über dich liest, dann liest man recht viel. Man liest aber so gut wie nichts über dein Privatleben. Hast du überhaupt eins?
Ja, und es ist aber auch schön, dass man nicht so viel darüber liest, weil das ist ja, heißt ja deswegen auch Privatleben.
Menschen, genau. Die dich gut kennen und die man fragt, was sind so deine Hobbys, die sagen, Hobbys? Ja, Hobby ist Zelonis.
Nee, ich habe schon auch Hobbys. Ich würde sagen, ich balanciere das heute auch. Ich arbeite immer natürlich noch sehr viel. Das macht mir auch wahnsinnig viel
Spaß. Was heißt viel?
Boah, also da müsste man jetzt wahrscheinlich jemand anders fragen. Aber ich arbeite schon viel mehr als 9-to-5, sicherlich. Mir macht es aber auch Spaß. Also es ist jetzt für mich nicht so, dass ich irgendwie permanent gestresst bin oder so. Mhm. Ja, das ist ja wirklich ein Projekt, wie gesagt, auch was sehr viel mit Leidenschaft, aus der Leidenschaft geboren ist. Und und Privatleben habe ich aber auch. Ich habe mein Freundeskreis, meine Familie ist mir super wichtig und da investiere ich auch Zeit. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen länger das schon macht, dann weiß man vielleicht auch, wo man ein bisschen effizienter sein kann und schafft es dann vielleicht auch mal ein bisschen früher aus dem Büro rauszukommen und ein bisschen was Privates zu machen.
Du hast gesagt, dass du öfter auch, dass du in andere Unternehmen investierst, dass du auch als Mentor agierst. Was ist denn so die wichtigste unternehmerische Lektion, die du auch versuchst, deinen Mentees weiterzugeben?
Das ist unterschiedlich. Das kommt so ein bisschen drauf an, was der Mentee so erzählt. Also ich glaube, eben eine Sache, die wichtig ist, ist einfach wirklich große Träume zu haben. Die gehen nicht immer in Erfüllung. Hm. Aber ich glaube, da probiere ich Leute mal so ein bisschen dazu zu bewegen, vielleicht einfach mal eine große Idee zu verfolgen oder sich zu trauen, nochmal sehr bold über was nachzudenken. Ich habe neulich mal so ein Panel mit Elon Musk gesehen, da hat er gesagt, wenn sie ein neues Produkt entwickeln, dann die meisten orientieren sich am Status quo und wollen es besser machen als der Status quo. Und er fragt, was sind die Grenzen der Physik? Und orientiert sich an den Grenzen der Physik. Mhm. Das ist eine etwas andere Herangehensweise. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Lektion, dass man vom Status quo nicht so viel Respekt haben sollte, Neugierde aber nicht unbedingt sich davon einschüchtern lassen sollte und einfach große Träume entwickeln. Ich glaube, das andere, was in Deutschland teilweise, ich rede natürlich auch mit vielen Teams von der TU München, ja, teilweise sind wir unglaublich gut darin, unsere Technologie zu entwickeln, ne, aber vielleicht nicht ganz so fokussiert darauf, sie auch gut zu verkaufen. Und ich glaube, dass immer beides wichtig ist. Ne? Die Amerikaner, die verkaufen, also die Ami-Startups, die haben eine perfekte Hollywood-mäßige Präsentation vom ersten Tag, auch wenn sie noch gar kein Produkt haben. Und der deutsche Ingenieur, der sagt vielleicht, ja, arbeitet erstmal 2 Jahre am Produkt, bevor er sich überlegt, dazu mal eine Präsentation zu machen. Und ich glaube, beide Ansätze sind zu extrem. Ich glaube, man muss ein bisschen eine Balance finden. Aber ich glaube, das ist auch was ich häufig Startups probiere mitzugeben. Ich glaube, das Dritte ist, das Team ist einfach unglaublich wichtig. Das fürs Gründerteam, aber dann auch später. Also einer zum Beispiel unserer Werte bei Zelonis ist the best team wins. Und ich glaube, dass das Team es wichtig ist, nicht nur, dass alle was beitragen, sondern auch, dass alle wirklich die gleiche Ambition teilen.
Das merkt man ja bei euch, aber so ihr drei irgendwie, habt ihr Funktioniert das immer so reibungslos oder zofft man sich da auch mal so richtig?
Also es ist immer wichtig, wir haben natürlich inhaltlich nicht immer die gleiche Meinung.
Also ja, man zofft auch mal.
Ja, aber zoffen ist ein bisschen, man muss es ein bisschen genauer formulieren. Wir haben zum Beispiel eine Regel, dass wenn wir einen Fehler machen, ja, also am Ende treffen wir eine Entscheidung. Und ich war vielleicht für die Entscheidung und der Basti war dagegen und sie war ein furchtbarer Fehler. Geld verloren, Zeit verloren, alles Mögliche. Dann sagt der Basti nicht, Alex, du Idiot, hätten wir das mal so entschieden, wie ich gewollt habe. So haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen und wir ziehen gemeinsam durch und gehen gemeinsam durch die Konsequenzen auch durch. Und ich glaube, diese Einheit zu sagen, wir können innerlich total anderer Meinung sein und uns tagelang die Argumente an die Köpfe werfen. Wenn wir in eine Richtung marschieren, dann machen wir das gemeinsam und dann gehen wir auch gemeinsam da weiter. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so eine der Prinzipien in unserer Zusammenarbeit, die sehr wichtig ist. Ich glaube, man muss einfach auch viel Respekt füreinander haben und am Ende muss jeder das Gefühl haben, dass alle ihr Bestes geben. Und ich glaube, dann funktioniert das auch. Aber es ist eben in einem Gründerteam schwierig, wenn diese Kollaboration nicht funktioniert, dann funktioniert auch die Firma nicht.
Noch vielleicht dazu nochmal eine kurze Nachfrage. Ihr habt ja jetzt etwa 3000 Mitarbeiter, hatten wir darüber gesprochen. Das ist ja nun eine ganz andere Art von Unternehmen, als es vor ein paar Jahren war. Und in vielen jüngeren Unternehmen scheitern dann ja auch oft die Gründer daran, dann aus der kleinen Struktur eine große Struktur zu machen und die zu führen. Wie seid ihr damit umgegangen? War das für euch ein Thema oder seid ihr einfach drauf losmarschiert?
Das ist natürlich ein Riesenthema, ne? Und man muss da eben auch Neugierde haben. Und ich habe immer Mentoren gesucht, und Basti und Martin auch, die vielleicht das schon mal erlebt haben oder erfolgreich.
Wer war das so?
Zum Beispiel bei mir, am Anfang war das wir haben immer für die einzelne Phase unterschiedliche Mentoren gehabt. Am Anfang zum Beispiel, es gibt in Bayern eine Softwarefirma, die sehr erfolgreich war, die Medizinsoftware für Krankenhäuser gemacht hat. Die Gründer heißen, der eine Gründer ist Werner unter Haselberger, der war eigentlich unser Hauptmentor. Und sein Bruder ist Thomas. Und die haben einfach eine Softwarefirma aufgebaut aus dem Studium, erfolgreich, dem Stanley Siemens verkauft, irgendwann Medico hieß das System. Die waren zum Beispiel unsere ersten Mentoren. Wir hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die haben schon mal eine Softwarefirma aufgebaut. Das war super Mentoren. Dann zum Beispiel der Carsten Thoma, der hat die Firma Hybris gegründet, der ist jetzt auch bei uns im Aufsichtsrat. Der hat auch eine Firma aus München heraus sehr groß gemacht, international. Für jede Phase haben wir eigentlich unterschiedliche Mentoren. Jetzt spreche ich mit vielen Gründern von amerikanischen Firmen, die schon größer sind. Ja, du hast ja selber gesagt, in Deutschland gibt es nicht so viele Softwarefirmen. Aber ich glaube, so dieses Mentorship ist extrem wichtig. Und das Interessante daran ist, die Gründer trauen sich meistens nicht. Ich habe noch nie jemanden hartnäckig angesprochen und um Mentorship gefragt, der Nein gesagt hat. Ja. Also man muss einfach mal fragen. Ich glaube, das ist Punkt 1. Ich glaube, Punkt 2 ist, man muss sich dessen einfach bewusst sein. Und dieser Prozess übrigens, der ist ja noch nicht abgeschlossen. Der geht ja permanent weiter, ja, weil das Unternehmen wird größer und dadurch müssen wir uns auch weiterentwickeln und unseren Ansätzen. Das Einzige, was natürlich, ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert. So, wir machen das ja schon seit 11 Jahren. Und da haben wir es natürlich permanent auch weiterentwickelt. Und ich glaube, eine andere Regel ist, wir haben auch einige Leute dann reingebracht und auch im Unternehmen weiterentwickelt, die vielleicht mehr Erfahrung haben als wir. Und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl haben zu sagen, okay, ich habe auch das Selbstbewusstsein, Leute reinzubringen, die vielleicht mehr Erfahrung haben als ich selber. Und
3000 Mitarbeiter, sagtest du, sind es jetzt? Wie viele sind
das? Knapp 2800. Ja. Und wir haben aber ein paar hundert offene Stellen auch.
Und wie viele werden es dann in 2 Jahren sein, dass man sich das mal vorstellen kann, was da für ein Wachstum?
Das werden wir in 2 Jahren wissen, aber wir haben ein paar hundert offene Stellen zurzeit und rekrutieren weiter.
Ja. Du hattest von großen Träumen gesprochen, die man als Unternehmer haben muss. Also einen großen Traum habt ihr ja, in Teilen jedenfalls verwirklicht. Welchen großen Traum hast du für die nächsten Jahre?
Also wir denken ja wirklich, dass wir die in der Welt einfach Fortschritt beschleunigen können, Unternehmen besser machen können, dass sie einen besseren Job für ihre Kunden machen, dass sie Ressourcen freisetzen, die sie wieder in Dinge reinvestieren können, die sinnvoll sind, sie weiterbringen. Ich glaube, wir haben unglaubliche Chance, auch die Welt nachhaltiger zu machen. Aber man hat ja das Problem, Jetzt fangen die Unternehmen an mit Offsetting. Aber das ganze Offsetting wird ja sehr kritisch gesehen.
Offsetting?
Ja, Offsetting von von CO2-Emissionen. Mit Celonis kann ich meine richtigen Prozesse sehen, wo da Ressourcen verschwendet werden und das reduzieren und damit weniger Ressourcen verschwenden. Es gibt da unglaubliche Beispiele. Zum Beispiel in der Lebensmittel, in der Nahrungsmittellieferkette werden ein Drittel der Lebensmittel, die produziert werden, landen im Müll. Mhm. 80% von diesen, also wenn Lebensmittelverschwendung ein Land wäre, wäre es der drittgrößte CO2-Emissent nach USA und China. Mhm. Und 80% dieser Verschwendung kommt aus den Lieferketten. Nicht vom Konsumenten.
Weil Dinge verrotten.
Ja, genau, in der Lieferkette. Man denkt ja, das sind du und ich. Wir kaufen uns 3 Schinken und essen nur 2. Nee, das sind 20%. 80% sind Lieferkettenprobleme. Mhm. Und da helfen wir natürlich ganz vielen großen Lebensmittelunternehmen, ihre Lieferketten zu verbessern. Ein T-Shirt kostet im Durchschnitt 2700 Liter Wasser in der Produktion. 40% der Textilien ungefähr werden nie angezogen. Also man hat einfach unglaublich viel Ineffizienz und Verschwendung in den physikalischen Prozessen. 25% der Container laufen leer. Und da hat natürlich Celonis auch eine große Chance, wirklich die Sachen zu verbessern. Und ich glaube, wir können noch sehr viel Innovation fördern, wir können hoffentlich noch viele, viele Arbeitsplätze schaffen und ich glaube, so einfach weiter vorangehen und dabei eben auch die Leidenschaft verfolgen.
Ihr wollt dann euch als deutscher, neuer deutscher Weltmarktführer behaupten?
Ja, also in gewisser Weise, also unseren sozusagen Markt, da sind wir ja schon Marktführer, aber ich glaube, wir wollen es da weiter behaupten und auch der Markt ist, glaube ich, noch ganz am Anfang. Mhm.
Jetzt war das sehr auf meine Frage eine sehr abstrakte, also sehr aufs Unternehmen bezogene Antwort. Was ist dein persönlicher Traum für die nächsten Jahre?
Ja, also ich trenne natürlich immer zwischen privaten und beruflichen Träumen. Private habe ich natürlich auch. Die behalte ich jetzt aber für mich. Und beruflich ist einfach, wie gesagt, habe ich einfach eine riesige Leidenschaft dafür, was wir machen. Und ich glaube, da können wir noch unglaublich vieles bewegen.
Alex, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dreger und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern das Handelsblatt in unserem Sommerspezialangebot. Damit lesen Sie jetzt alle aktuellen Artikel und die Recherchen im Archiv für 6 Wochen im Vorteilsabo. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/sommerspezial. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.